Hey.
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Da sind wir wieder mit Radio Tour, unserem täglichen Radsport-Update hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße unseren Experten Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Ja, unser Radsport-Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com kümmert sich heute wieder um die drei Rundfahrten dieser Woche. Tour de Pologne, Tour of Utah und Vuelta a Burgos. Sechste beziehungsweise zweimal die dritte Etappe unser Thema und wir starten gleich wieder bei der Tour de Pologne, wo sich das gelbe Trikot des gesamtführenden Michael Kwiatkowski gefestigt hat, aber auf der heutigen Etappe konnte er nach zwei Siegen in Folge nicht nochmal zuschlagen, also auf der Etappe, die wir heute besprechen, auf der Etappe von gestern, ihr seid noch richtig hier auf der sechsten Etappe, Lukas.
Ja, es hatte sich früher eine neunköpfige Spitzengruppe abgesetzt, die auch relativ gut besetzt war, unter anderem Patrick Konrad von Bora Hansgrohe dort vertreten. Allerdings wurde die eben an der kurzen Leine gehalten, auch von Team Sky und eben BMC, die beiden, die auch gerade in der Gesamtwertung auf Platz 1 und 2 liegen. Es gab dann im anspruchsvollen Finale auch sehr, sehr viele Attacken, viele Fahrer versuchten ihr Glück und am Ende war es Georg Preidler, der Österreicher, der auch mal für Team Sunweb fuhr, der die entscheidende Attacke setzen konnte im Finale, was leicht bergab führte und eben ja nicht mehr richtig rechtzeitig eingeholt werden konnte. Zwar konnte er keine Zeit gut machen auf die Konkurrenz, aber er war eben der Tagessieger. Und auf Platz 2 kam dann ein Fahrer, über den wir uns aus deutscher Sicht sehr freuen, nämlich Emanuel Buchmann, der mit diesem zweiten Platz auch gleich mal auf Platz 4 in der Gesamtwertung gesprungen ist und zeigt, dass er für die anstehende Vuelta, die er ja als Kapitän bestreiten wird, ich hatte das schon angesprochen, durchaus in sehr guter Form ist. Michael Kwiatkowski wird Dritter, konnte damit natürlich seine Gesamtführung noch ein bisschen ausbauen, denn es gibt ja Zeitbonifikationen für die ersten drei im Ziel. Von daher hat er jetzt in der Gesamtwertung 16 Sekunden auf Dylan Teuns, 24 Sekunden Vorsprung auf George Bennett und 25 auf Emanuel Buchmann, der wie gesagt Vierter ist. Fünfter Sergej Czerneski von Astana mit 28 Sekunden. Das gleiche geht für Thibaut Pinot als Sechster und Preidler hat sich auf Rang 7 verbessert. Also für den hat sich der Ausflug und der Sieg natürlich dann doppelt bezahlt gemacht, denn so ein Top-10-Platz, der fühlt sich auch immer noch ganz gut an.
Das würde ich deutlich unterschreiben. Gucken wir zur Tour of Utah, da ging es diesmal im Massensprint wieder zur Sache und auch am Ende zu Ende und der Schnellste, das war derjenige, der schon auf der ersten Etappe den Sieg davon getragen hatte.
Ja, und vor allem war es wieder ein Amerikaner, wie schon im Prolog und auf den ersten beiden Etappen, also wieder ein amerikanischer Sieger, nämlich Travis McCabe von United Healthcare. Es war diesmal ein sehr umkämpfter Sprint, zusammen mit Jasper Philipsen hat er sich da um den Tagessieg gestritten sozusagen, aber am Ende war Travis McCabe klar der Stärkste und hat gezeigt, dass er eben der beste Sprinter bei dieser Rundfahrt voraussichtlich ist. Zweiter Etappensieg bei dieser Ausgabe, Vierter insgesamt in seiner Karriere bei der Tour of Utah und vor allem hat er da eine Teamtaktik vollendet, die da sehr gut funktioniert hat. Man hatte nämlich extra einen Fahrer mit in die Ausreißergruppe geschickt, um sich hinten im Feld nicht um die Tempoarbeit bemühen zu müssen. Und das hat natürlich dann Kräfte gespart, die man in dem Finale dann in Richtung Massensprint dann nutzen konnte, die Reserven und sich den Sieg sichern konnte. Also Travis McCabe bleibt da der beste Sprinter und vielleicht kann er sich sogar auf der vierten Etappe heute Abend nochmal behaupten. Die ist zwar sehr wellig und sehr anspruchsvoll, aber ja, man weiß ja nicht, ob es vielleicht trotzdem zu einem Massensprint kommen könnte oder ob sich da vielleicht auch eine Gruppe durchsetzt oder was da für taktische Spielchen getrieben werden. 109 Kilometer lang auf einem Rundkurs. Es gibt da einen Anstieg immer in diesem Rundkurs, 2,9 Kilometer, 5 Kilometer lang, 2,9% steil, so rum ist es richtig. Mal gucken, ob es da wirklich eine Selektion gibt oder ob das dann doch zu einfach ist.
Das werden wir auf jeden Fall überprüfen am Montag dann hier bei Radio Tour euch über das Wochenende berichten können. Und jetzt gucken wir zu Vuelta a Burgos. Da wurde die dritte Etappe ausgefahren und da gab es die erste Bergankunft und das ging richtig steil nach oben.
Ja, da ging es ordentlich zur Sache am Picon Blanco, der ersten Bergankunft hier beim Vorbereitungsrennen auf die Vuelta. 8,2 Kilometer war der Schlussanstieg lang, 9,1% im Schnitt steil und am Ende waren es die Kolumbianer, die hier den Sieg unter sich ausgemacht haben. Miguel Angel Lopez ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat das Duell gegen seinen Landsmann und ja einen zukünftigen Rundfahrer, Ivan Ramiro Sosa, der ist nämlich gerade mal 20 Jahre jung, gewonnen. 6 Kilometer Kilometer vor dem Ziel wurden die Ausreißer des Tages gestellt und dann hat Miguel Angel Lopez so nach und nach gezeigt, wie stark er denn drauf ist. Er hat 4 Kilometer vor dem Ziel mal selber ein bisschen das Tempo verschärft, um zu gucken, wer kann überhaupt mitgehen, und danach kamen dann die anderen Fahrer, die Konkurrenten mit ihren Attacken, die allerdings alle keinen Erfolg hatten, und am Ende konnte sich Sosa ein bisschen absetzen, 32 Sekunden Vorsprung auf David de la Cruz, Mehavi Kudus und Igor Anton konnte er am Ende ins Ziel retten, aber Ivan Ramiro Sosa kam nochmal ran und er wollte Lopez nochmal ärgern, aber das gelang ihm nicht und im Sprint der beiden war Lopez dann der Stärkere und hat gezeigt, dass er definitiv auch für die Vuelta, für die große Vuelta dann als einer der Favoriten gilt. Der 24-Jährige ist ein sehr, sehr guter Fahrer, nennt sich ja auch ganz bescheiden Superman Lopez auf Twitter in den sozialen Netzwerken. Also ein sehr interessanter Fahrer, den wir im Auge behalten sollten. Genau das gleiche gilt für Ivan Ramiro Sosa, der auch in dieser Transferperiode noch interessant werden könnte, denn der 20-Jährige hat einen auslaufenden Vertrag und hat in dieser Saison schon sehr viele Rennen gewonnen und steht auch auf dem Zettel einiger World Tour Teams, Trek Segafredo zum Beispiel, dort im Gespräch. Also das werden wir natürlich im Auge behalten. Aber für Lopez ist es die Gesamtführung, für Sosa Platz 2, und die beiden werden dann auf der 5. Etappe am Sonntag wahrscheinlich den Gesamtsieg unter sich ausmachen.
Und das Transfergeschehen, das hast du schon angesprochen, bringt uns auch zu unserem nächsten und heute letzten Programmpunkt, nämlich unserem Transferticker. Da gucken wir ja, was sich an Veränderungen für die neue Saison so ergibt. Und wir haben in den letzten Tagen ja schon einiges über Bahrain Merida berichten können. Und die haben jetzt schon wieder zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Die kaufen alles, was nicht bei 3 auf dem Rennrad sitzt.
Ganz genau, so scheint es zu sein. Die stellen sich gerade ein wahnsinnig gut besetztes Team zusammen. Rowan Dennis ist das nächste Opfer oder der nächste Nutznießer dieser Transferflut bei Bahrain Merida. Auch er unterschreibt bei dem Team der Emirate und wird sich also dann in den nächsten 2 Jahren mit Vincenzo Nibali und den anderen bereits verpflichteten Fahrern dann auf die Socken machen, um Etappensiege und große Erfolge reinzufahren. Also es entsteht mehr und mehr der Eindruck, dass Bahrain Merida in der nächsten Saison den Großangriff auf Team Sky starten möchte. Mhm. Wie weit das Erfolg hat und ob große Namen auch ein gutes Team ausmachen, das werden wir natürlich beobachten können. Ist schwer zu sagen, weil das doch beispiellos ist, dass eine so große Verpflichtungsflut da in der Sommer- oder in der Transferphase vonstatten geht.
Da wird der eine oder andere sich hier sein Ego ein bisschen hinten anstellen müssen und dann auf Ambitionen, die er vielleicht bei anderen Teams hätte, eher verzichten müssen. Aber manche ordnen das ja dann einem dicken Gehaltscheck oder eben auch der Hoffnung, bei einigen Rundfahrten oder großen Rennen zu reüssieren, dann auch gerne unter.
Ganz genau, was so ein Ego bewirken kann, das hat man ja bei Movistar bei der Tour de France gesehen, die mit 3 Kapitänen und großen Ambitionen an den Start gegangen sind und am Ende den eigenen Erwartungen und auch den Erwartungen, die von außen kamen, nicht so wirklich gerecht werden konnte. Also das wird ein sehr interessantes Thema sein. Am Ende hat mindestens jeder der Fahrer, die unterschrieben haben, sich ja dafür selber erstmal entschieden. Das ist ja bei der Aufstellung für eine große Rundfahrt dann vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Unter den Gesichtspunkt wird es natürlich auch spannend, ob dann vielleicht die ersten Fahrer nach der ersten Saison schon sagen, oh, das war vielleicht ein Fehler. Das wird sehr, sehr spannend. Also es ist auf vielen Ebenen ein spannendes Thema, was sich da gerade so ein bisschen auftut bei Bahrain Merida. Wird zu beobachten sein, wie sich das in der kommenden Saison auswirkt. Man kann natürlich immer viel spekulieren und vielleicht fahren sie ja in der nächsten Saison wirklich alles in Grund und Boden, was ich nicht so ganz glaube, aber wir werden es natürlich weiter im Auge behalten.
Auf jeden Fall ein richtiges All-Star-Team, was da zusammengestellt wird. Die einen verstärken sich, die anderen fallen auseinander, weil sie in der nächsten Saison eben auch nicht mehr so existieren, wie sie bisher existiert haben. BMC verliert nicht nur Rowan Dennis, also der Nachfolge-Rennstall CCC wird auf Dennis nicht zurückgreifen können und auch nicht auf Stefan Küng.
Ja, ganz genau. Der Schweizer wechselt zu FDJ, also zu dem Team des Siegers Georg Preidler, der bei der Polenrundfahrt gewonnen hat. Ist ein durchaus sehr, sehr guter Transfer. Stefan Küng ist ja ein exzellenter Zeitfahrer, ein großartiger Helfer, und der wird definitiv ein Upgrade sein, ist mit 24 Jahren auch noch relativ jung, und ich denke, der hat ein gutes neues Zuhause in sportlicher Hinsicht gefunden, ist immer mal wieder für einen Sieg im Einzelzeitfahren gut, und denke ich, ein sehr, sehr guter Griff, den FDJ da getan hat, und der wird sich da nicht so viel unterordnen müssen wie vielleicht andere, sondern der kann gerade im Einzelzeitfahren und eben auch im ein oder anderen Rennen auch als Ausreißer definitiv eine gute Rolle spielen.
Also das werden wir verfolgen, und wir werden auch den Weg von Carlos Verona natürlich verfolgen. Der verlässt Mitchelton Scott und geht zum Movistar.
Ganz genau, ein Spanier zu einem spanischen Team, jetzt nicht so überraschend. Wird ganz spannend sein, was Carlos Verona dort so zeigen kann. Ist ja ja kein klarer Kapitän. Mit 25 ist noch nicht so ganz klar, wo die Reise hingeht. Hat in dieser Saison sein bestes Ergebnis beim Grand Primo Miguel Indurain gefeiert. Dort ein zweiter Platz. Ansonsten mal hier eine Bergwertung gewonnen, mal dort in der Fluchtgruppe gewesen. Also eine interessante Rolle. Er wartet noch auf seinen ersten Profisieg und wird jetzt eben versuchen, den beim spanischen Team Movistar zu feiern. Ich denke aber, als Spanier wird er sich da auch schnell einleben und eine gute Rolle spielen können. Und vielleicht kommt ja dann im nächsten Jahr schon der erste Profisieg. 2 Jahre hat er unterschrieben bei Movistar. Wie gesagt, jetzt kein großartiger, sensationeller Wechsel, sondern ein üblicher Transfer, wie er eben so stattfindet.
Und da werden sicherlich noch einige weitere stattfinden, und die dröseln wir alle für euch auf hier bei Radio Tour, unserem Radsport Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Und die nächste große Rundfahrt, die kommt ja auch, die große Vuelta, und bei der Vuelta a Burgos, bei der Tour of Utah und bei der Tour de Pologne, da wird sich schon mal eingerollt für die dritte Grand Tour des Jahres, dann Ende August. All das bei uns dann natürlich auch hier in Zusammenfassung bei meinsportradio.de, bei Radio Tour, eurer Radsportadresse, wenn ihr euch für Podcasts interessiert. Lukas, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.